HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Jeder macht mal eine Pause. Jeder ruht sich einmal aus.
There will be ample time.
Es wird reichlich Zeit geben, vor und nach dem wichtigen EU-Gipfel am 17. Oktober im Parlament den Brexit und all die anderen Themen zu diskutieren.
Dabei säße er viel lieber Arm in Arm beim Glas Wein.
Das ist ein Überraschungscoup des Premierministers gegen unsere Demokratie, um einen harten Brexit durchzudrücken.
Die Arbeit wird geschafft mit allerletzter Kraft.
Das ist noch nie da gewesen. Unser Land steckt in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Johnson rücke nun vermutlich sehr schnell näher. Ich bin ganz entspannt. Boris Johnson muss eben tun, was er tun muss, um den Brexit durchzubekommen.
Wer die Arbeit doppelt schön, doch viel schöner ist's im Liegen. Sie von Weitem anzusehen.
Welch überraschende Pause. Was die Menschen im Allgemeinen beglückt und wie zu hören zum fröhlichen Singen bringt, ist für die britischen Oppositionspolitiker ein massiver Angriff. Premier Johnson will das Parlament bis zum 14. Oktober aussetzen lassen. Ein schönes Wort gibt es dafür auch, Prorogation. Auf diese Art gab es die schon zweimal in der britischen Geschichte. 1997 führte sie zum Machtwechsel. Dieses Mal wäre die geplante Gesetzesinitiative der Opposition wohl kaum mehr zu schaffen, mit der sie einen Brexit ohne Austrittsabkommen verhindern will. Die politische Strategie Johnson liegt auf der Hand, er bestreitet böse Absichten. Die Opposition ist empört, noch nicht einmal der Parlamentspräsident war informiert, der den Schritt Johnsons einen Frevel gegen die Verfassung nennt. Aber auch die britische Opposition hat eine Strategie. Misstrauensvotum, Regierungsübernahme, Neuwahlen, neues Referendum. Das Strategiespiel läuft auf allen Seiten. Nichts Neues in der Politik. Aber wo sind die Grenzen der Demokratie? Fair Play war gestern erst recht beim Brexit. Gibt es das überhaupt, wenn machtpolitische Strategien das Geschehen bestimmen? Zu was führt es, wenn die Grenzen der Demokratie auf diese Art und Weise ausgetestet werden? Und was löst es in der EU aus, die auch mit anderen populistischen Grenzgängern ihrer Mitgliedsländer zu tun hat? Tea Time bis Oktober. Zwangspause als politische Strategie haben wir getitelt. Und auch wenn die Tea Time ja eigentlich eine besinnliche Angelegenheit sein soll. Kleine Anregung also gegen die Aufregung.
Die Herzogin von Bedford hatte es sich zur lieben Gewohnheit gemacht, sich gegen 4 Uhr nachmittags ein Kännchen Tee und etwas Kuchen oder Butterbrot auf ihr Zimmer bringen zu lassen, um sich damit die Lustlosigkeit des Spätnachmittags zu vertreiben. Als sie ihre Freundinnen dazu einlud, war eine Institution geboren. Die Zeremonie wurde bald immer verschwenderischer, da jede Gastgeberin ihre Standesgenossinnen an Aufwand zu übertreffen suchte. Es dauerte nicht lange und der Tee wurde mit berauschendem Orangenlikör oder Rotweinpunsch hinuntergespült und die Tische bogen sich unter der Last kalorienreicher Köstlichkeiten. Mit musikalischer Untermalung wurde der Tee aus fein ziselierten silbernen Teekannen in kostbares Porzellan eingegossen und von livrierten Dienern den eleganten Damen kredenzt, die zarte, lose über die Taille fallende Teegewänder trugen. Das Gespräch mochte wohl angeregt sein, doch drehte es sich weniger um Kunst und Philosophie als um den Austausch des neuesten lästerlichen Klatsches. Die englische Teezeremonie war eine köstlich dekadente Angelegenheit.
So ging es also los mit der köstlich dekadenten Tea Time mit der Herzogin Anna von Bedford. Wir kehren später gelegentlich zur Erholung zum Tässchen Tee zurück. Mit einem Tee kann man in London im Moment niemandem kommen, denn viele Briten haben eine eindeutige Antwort auf die Frage, was bedeutet es für die Demokratie, was bedeutet es für Großbritannien, wenn das Parlament auf diese Art und Weise beschränkt wird? Nichts Gutes, befürchten sie. Und so gingen nicht nur Bürger und Oppositionspolitiker auf die Straße, es gab auch erste Rücktritte.
So viel Drama in der Sitzungspause hat es selten gegeben. Heute ein Paukenschlag, als die Vorsitzende der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, zurückgetreten ist.
You all know and I have never sought to hide the conflict that I have felt over Brexit.
Wie Sie alle wissen, habe ich nie versucht, den Konflikt zu verheimlichen, den ich beim Brexit empfinde. Trotz des Konflikts habe ich versucht, einen Kurs für unsere Partei zu finden, der das Ergebnis des EU-Referendums anerkennt und der die Chancen für schottische Unternehmen und Sektoren nutzt und Risiken reduziert.
For key Scottish businesses and sectors.
Dass Davidson keine Unterstützerin von Boris Johnson ist und den No-Deal-Brexit rundheraus ablehnt, ist allgemein bekannt. Ihren Rücktritt begründete sie aber eher mit der Geburt ihres Sohnes. Das Familienleben habe nun Priorität. Unter Davidsons Führung sind die Konservativen in Schottland stark geworden. Im Unterhaus, wo die schottischen Tories einst nur einen Sitz hatten, sind sie nun mit 13 Abgeordneten vertreten. Insofern dürfte die Tories Davidsons Abgang schmerzen. Zurückgetreten ist heute auch Lord David Young, der bisherige Fraktionsgeschäftsführer im Oberhaus. Im Gegensatz zu Davidson legte er sein Amt aber dezidiert unter dem Hinweis nieder, dass er mit der Beurlaubung des Parlaments nicht einverstanden sei. Mit dieser Zwangspause beschäftigen sich inzwischen auch schon die Gerichte. Gina Miller, eine in Großbritannien namhafte Anti-Brexit-Aktivistin, hat eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung beantragt. In der BBC begründete sie das mit den Worten:
The grounds are quite simply that legitimate powers that sit with the Prime Minister are being used in an illegal manner.
Die rechtlichen Befugnisse, die der Premier hat, würden hier unrechtmäßig genutzt, sagt Miller. Denn die Absicht der Parlamentsschließung für 5 Wochen sei, die Arbeit des Parlaments zu behindern und ihm die Möglichkeit zu entziehen, ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit zu verabschieden.
So it's about limiting the voice of Parliament and as a representative democracy, our view is that that is illegal.
Hier werde das Mitspracherecht des Parlaments beschnitten und das sei in einer repräsentativen Demokratie illegal, sagt Miller. Vor dem obersten Gericht in Edinburgh hat es heute bereits eine Anhörung gegeben. 75 Abgeordnete der schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten versuchen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, bis geklärt ist, ob die Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Die Regierung bleibt trotz der massiven Kritik dabei, dass es sich um einen normalen Vorgang handele. Das Parlament werde, wie üblich, vor der Queen's Speech beurlaubt und die sei es, um die es wirklich gehe, wie Kabinettsmitglied Michael Gove betont.
Der Premier setzt eine neue Queen's Speech an. Diese neue Queen's Speech wird die Prioritäten aufzeigen, die wir als Regierung haben und die auch das Land hat. Wir brauchen eine neue Gesetzgebung, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Wir müssen mehr beim Thema Lebenshaltungskosten tun und wir brauchen neue Gesetze, um Verbrechen stärker zu bekämpfen. Das wird die Queen's Speech möglich machen. Das ist das, was der Premier macht.
Imke Köhler über die Lage in London einen Tag, nachdem der britische Premier Johnson dem Parlament eine Zwangspause verordnet hat. Katrin Gallweit für die Süddeutsche Zeitung in London. Guten Tag.
Guten Tag.
Johnsons Gegner nennen es Staatsstreich. Würden Sie auch von einem Putsch sprechen?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, dass Johnson die Möglichkeiten, die die Verfassung ihm bietet, in extenso ausnutzt und das auf sehr unfeine Art, weil er ein Ziel hat, das er verbrämt. Oder ich würde sogar in dem Punkt weitergehen, über das er lügt. Ein Staatsstreich ist in meinen Augen etwas anderes. Formal darf er das tun, was er tut. Es ist nur extrem ärgerlich für alle Beteiligten, die gerne mitreden würden im Prozess, der bis zum 31.10. ja noch andauert.
Sie sagen, er hat ein Ziel, über das er lügt. Wie weit geht denn jetzt seine Strategie? Nur die Opposition mundtot machen oder will er wirklich den No-Deal-Brexit oder nutzt er das als Drohkulisse für Verhandlungen in Brüssel?
Also offiziell heißt es ja, er wolle nur am 14. Oktober sein neues Regierungsprogramm vorstellen und deshalb müsse er vorher diese Zwangspause haben. Das ist natürlich, wie jeder weiß und auch er weiß, dummes Zeug, weil diese Zwangspausen vor einer solchen Regierungserklärung der Queen's Speech dauern normalerweise eine, maximal 2 Wochen. 5 Wochen ist schon ziemlich absurd. Das haben die sich in seinem Büro ganz gut ausgerechnet und zwar wirklich bis auf den Tag genau ausgerechnet, diese 5 Wochen. Das tut er, um zweierlei zu erreichen. Zum einen will er vor der Auflösung des Parlaments, die ja mutmaßlich am 9. September beginnt und bis zum Ende der Auflösung nach dem 14. Oktober, die Möglichkeiten des Parlaments einschränken, noch auf die Schnelle ein Gesetz zu machen, um ihn dazu zu zwingen, eine Verlängerung in Brüssel zu beantragen. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe selber nicht genau verstanden, wie in Großbritannien Gesetze gemacht werden, weil es unfassbar kompliziert ist. Sie haben jedenfalls dafür wenig Zeit. Wenn Sie das nicht schaffen, in den wenigen Tagen vor der Auflösung. Und die hat die Regierung noch zusätzlich verkürzt, indem sie auch noch die Ansprache des Finanzministers mit der Vorstellung des künftigen Budgets da reingebaut hat. Dann ist jeder Versuch, ein Gesetz zu installieren, obsolet, weil mit dem Anfang der Zwangspause alles, was bis dahin aufgeschrieben, beraten, in der ersten oder zweiten Lesung beraten wurde, einfach nicht mehr gültig ist. Das heißt, Sie müssten nach dem 14. wieder anfangen, nach dem 14. Oktober. Dann, selbst wenn Sie dann, sagen wir mal, ein Misstrauensvotum anfangen, hätten Sie nicht genug Zeit, um das bis zum 31.10. in eine neue Regierung umzumünzen sozusagen. Das heißt, die sind im Grunde jetzt schon draußen. Mhm. Das ist der eine Grund, warum er das tut. Er will nämlich möglichst seine Ruhe haben. Der zweite Grund ist, und das hat offenbar laut Times er gestern auf den wirklich sehr überraschten Ministern in der Telefonkonferenz mitgeteilt, in der er ihnen gesagt hat, übrigens wollte ich euch nur sagen, wir lösen das Parlament auf am 9. September. Er hat offenbar auch gesagt, er könne das Parlament mit dem ständigen Dazwischengequatsche und der Drohung ihm in den Arm zu fallen, nicht brauchen, weil er dann sein Druckmittel gegenüber Brüssel verliert. Also das ist sozusagen der zweite Teil. Wenn die Parlamentarier die nächsten 8 Wochen dazu nutzen würden, zu sagen, das mit dem No Deal, das lassen wir denen nicht durchgehen, sagt Johnson, dann habe ich in Brüssel überhaupt keine Möglichkeit mehr, weil dann glauben die sowieso, ich kann nicht ernst machen mit meinen Drohungen.
Und dann kann er Brüssel die Schuld in die Schuhe schieben.
Na, das tut er sowieso.
Das tut er sowieso. Also es ist klar geworden, er grätscht mit seiner politischen Strategie der Opposition natürlich in deren Strategie rein. Misstrauensvotum, Regierungsübernahme oder Neuwahlen. Das waren ja eben diese Ideen und diese Gesetzesinitiative auf jeden Fall starten. Es sind aber noch ein paar Tage, in denen das Parlament zusammensitzen wird. Sie haben eben schon gesagt, das hat er schon vollgestopft jetzt mit anderen Dingen. Wenn jetzt aber doch ein Misstrauensvotum käme, wäre das ja auch noch nicht mal zwingend erfolgreich, um ihn abzusetzen. Denn selbst wenn dann Neuwahlen kämen, ist ja alles viel konjunktiv, dann könnten die den harten Brexit ja wohl kaum abwenden, weil das rein zeitlich überhaupt nicht mehr hinhaut, oder?
Also ich wage jetzt mal die sehr mutige Prognose, dass ich glaube, dass die Opposition das nicht mehr verhindern kann. Ich glaube, dass der Johnson sich jetzt in Downing Street die Hände reibt und sagt, Dominic Cummings, das ist ja sein engster Berater, der auch die Leave-Kampagne gesteuert hat, das hast du wirklich schlau eingefädelt. Wenn sie nächste Woche, also die Opposition in diesem Falle, sich einigen können, das ist ja schon mal das erste Wenn, eine gemeinsame Strategie zu fahren, dann werden sie oder wollten sie, das war bisher so, erstmal es mit einem Gesetz versuchen. Nur wenn das scheitert, dann waren sie sich einig, würden sie es mit einem Misstrauensvotum versuchen. Darüber gibt es nämlich Streit. Gesetzt den Fall, das wäre erfolgreich. Wer dürfte dann hinterher der nächste Ministerpräsident sein? Labour-Chef Corbyn sagt, das bin natürlich ich. Die anderen Oppositionsparteichefs sagen, na, das bist nicht automatisch du. Darüber sind sie sich schon mal nicht einig. Das haben sie bisher hinten angestellt. Jetzt wollen sie also erstmal mit einem Gesetz es versuchen. Jetzt gibt es aber Gerüchte aus Downing Street, dass das nicht nur schwierig ist, weil es ja überhaupt so schwierig ist, ein Gesetz vom Parlament gegen den Willen der Regierung einzubringen, sondern auch, weil dieses Gesetz erstens nicht nur im Unterhaus, sondern auch im House of Lords, also im Oberhaus, gelesen werden muss. Offenbar sind aber die Brexiteers unter den Lords angewiesen worden zu filibustern und eine Lesung im House of Lords und eine Abstimmung dort, die nötig wäre, um die zweite und dritte Lesung im Unterhaus durchzusetzen. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ich hoffe, das ist kein Unsinn, den ich sehe. So habe ich es in der Times gelesen heute. Die sollen das also quasi aufhalten. Es wird also auf Zeit gespielt. Außerdem wird natürlich die Regierung versuchen, überall dem Parlament Steine in den Weg zu legen, wo es versucht, dieses Gesetz in den parlamentarischen Ablauf hineinzuschieben. Und das Parlament müsste außerdem, und das kommt auch noch hinzu, selber beschließen, gegen den Willen der Regierung, dass sie möglicherweise nicht nur 3 Tage tagen, sondern auch noch am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, bis die Zwangspause beginnt. Alles das ist auch nicht zwingend machbar. Also es gibt 1000 Stolpersteine, 1000 Wenns und Abers, und ich glaube, vermuten zu können, dass Lib Dems, Labour, Grüne, Schottische Nationalpartei, Walisische Nationalpartei, alle ziemlich verzweifelt sind zurzeit.
Die politische Strategie Johnsons sorgt für sehr düstere Perspektiven für Großbritannien. Einschätzungen von Katrin Kahlweit für die Süddeutsche Zeitung in London. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Tea Time bis Oktober, Zwangspause als politische Strategie, der Tag in HR2 Kultur. Tea Time ist was Gemütliches, anders eine Zwangspause. Ganz und gar nicht gemütlich geht es in London zu, wie gehört. Und die britischen Tumulte treiben auch den Brüsseler Politikern die Sorgenfalten auf die Stirn.
Fassungslosigkeit in Brüssel, taking back control, die Kontrolle zurückgewinnen. Dieser Brexit-Slogan habe noch niemals so finster gewirkt, twitterte der liberale EU-Abgeordnete Guy Verhofstadt. Als Parlamentarier gelte jetzt seine Solidarität den britischen Abgeordneten, die dafür kämpften, dass ihre Stimme gehört wird. Eine Debatte über eine entscheidende Richtungsentscheidung zu unterdrücken, das taugt nicht, um eine stabile Zukunft zu entwickeln, schreibt Verhofstadt, der zugleich Brexit-Chefunterhändler des EU-Parlamentes ist. Wie verträgt sich der von Johnson behauptete Respekt für die Demokratie mit der gleichzeitigen Auflösung des britischen Parlamentes, fragen sich ratlos und unisono Christdemokraten, Liberale, Grüne und Sozialdemokraten im EU-Parlament. Gegenüber dem ARD-Studio Brüssel sagte der sozialdemokratische Europaabgeordnete Jens Geier:
Stellen wir uns mal gemeinsam vor, die Bundesregierung würde den Bundestag nach Hause schicken, um diesen die Möglichkeit zu nehmen, sich auf ein Gesetz vorzubereiten, das der Regierung unangenehm ist. Und daraufhin würde der Bundestagspräsident dem Regierungschef Verfassungsbruch vorwerfen. Das ist ganz genau die Situation, die wir gerade in Großbritannien erleben.
Aus Sicht von Jens Geier zeigt das brachiale Vorgehen des britischen Premiers eines ganz klar:
Boris Johnson will den Brexit, er will ihn um jeden Preis.
Es gehe Johnson nur um seine Rolle im Geschichtsbuch.
Er will derjenige sein, der den Brexit vollzieht.
Und zwar ohne Rücksicht auf die Bürgerinnen und Bürger, auf Wirtschaft und Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich. Der Vorsitzende der Europa-SPD hofft,
dass die britische Demokratie stark genug ist, das nicht mit sich machen zu lassen.
Die EU-Kommission hält sich mit einer offiziellen Stellungnahme zurück. Aber im Brexit-Verhandlungsteam von Chefunterhändler Michel Barnier und den Brüsseler Diplomatenkreisen ist man sich einig, dass Boris Johnson mit seinem Überraschungscoup gegen die Demokratie das britische Parlament massiv verprellt und selbst mit einem modifizierten Ausstiegsvertrag kaum eine Chance auf eine Mehrheit hätte. Nach Boris Johnsons brachialem Vorgehen sinkt die ohnehin geringe Bereitschaft in der EU, überhaupt über leichte Modifikationen des Ausstiegsvertrages nachzudenken, zum Beispiel über Ergänzungen bei der politischen Zusatzerklärung. In Brüssel ist man sich sicher, Boris Johnson strebt Neuwahlen an und glaubt, sie mit seinem um jeden Preis raus aus der EU-Kurs gewinnen zu können. Der Brexit-Experte Henning von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik erwartet deshalb vor dem nächsten EU-Gipfel im Oktober in Brüssel nur noch Schattengefechte mit Großbritannien, bei denen es nur noch um gegenseitige Schuldzuweisungen geht. Um die Frage nämlich:
Wer wird Mr. No Deal Brexit, Donald Tusk oder Boris Johnson?
Sagt der Brexit-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik im Bericht von Ralf Siener aus Brüssel. Wie abwenden, dass Johnson die Schuld für wirtschaftliche Katastrophe nach einem No-Deal-Brexit auf die EU schieben kann? Das ist wohl kaum noch machbar. Ulrich Ladurner für die Wochenzeitung Die Zeit in Brüssel. Guten Tag.
Guten Tag.
Was macht jetzt die EU mit Johnsons Coup? Er ist ja wohl nicht mehr zu stoppen, wie wir das vorhin von Frau Kalweit von der Süddeutschen Zeitung gehört haben.
Ja, ich glaube, die Europäische Union kann nicht sehr viel machen. Sie hatte schon in den letzten Monaten, ich glaube, mit wachsendem Entsetzen und Ratlosigkeit zugesehen, was in London passiert. Es gibt ja keine Möglichkeit, jetzt nochmal Verhandlungsangebote zu machen. Es müsste ja auch eine Frage aus London kommen. Wir müssten nochmal verlängern zum Beispiel und wollen ein anderes Angebot haben. Aber das Parlament in London scheint im Moment schachmatt gesetzt zu sein. Also die Europäische Union, glaube ich, ist im Augenblick ziemlich hilf- und ratlos in dieser Sache.
Die EU hat ja noch mit anderen Populisten zu kämpfen in ihrem Heimatland, das sie gerade für ihr neues Buch Der Fall Italien mal wieder bereist haben. Auch Salvini scherte sich als italienischer Innenminister nicht um die Verfassung, kippte die Regierung, setzte auf Neuwahlen und Wahlsieg für seine rechtspopulistische Lega. Jetzt zeichnet sich stattdessen ab, dass der Regierungschef Conte der Fünf-Sterne-Bewegung bleibt und mit den Sozialdemokraten ein Bündnis eingeht. Diese politische Strategie ist also nicht aufgegangen. Hat sich Salvini verzockt?
Also er hat sich jedenfalls Stand heute verzockt. Interessant an Salvini ist ja, als er die Regierungskrise auslöste, Anfang August, am 8. August, um genau zu sein, hat er dann gesagt, ich bitte die Italiener um die ganze Macht. Also ich glaube, er war Das ist ja für einen demokratischen Politiker sehr ungewöhnlich, das zu sagen. Aber er war, glaube ich, in dem Augenblick in der Macht raus. Er hat einen Fehler gemacht, es gab eine Reaktion und jetzt ist er ausgeschlossen von der Macht. Es gibt wahrscheinlich eine neue Regierung in Italien von Sozialdemokraten und Cinque Stelle. Ob diese Regierung dann länger regieren wird, ob sie gute Ergebnisse zeitigen wird, das wird man sehen. Ich habe da meine Zweifel, es wird ein eher fragiles Gebilde sein. Deswegen hat sich Salvini schon verzockt für den Augenblick, aber ich glaube, mittelfristig würde ich ihn jetzt nicht abschreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass dieser antiparlamentarische Zug bei Salvini da ganz deutlich geworden ist. Da gibt es Gemeinsamkeiten natürlich mit Boris Johnson, mit anderen Populisten in Europa. Wir sehen hier also Kräfte am Werk, also die repräsentiert werden von Johnson, von Salvini und anderen, die die repräsentative Demokratie, die parlamentarische Demokratie als Last empfinden, als Fessel empfinden. Ich glaube, das ist die entscheidende Schlacht, die jetzt geführt wird zwischen diesen Populisten, die vorgeben, im Namen des Volkes zu sprechen. Salvini spricht immer von den 60 Millionen Italienern, die er angeblich vertrete, obwohl er nur 17% der Stimme bekommen hat, und zwischen den Leuten, die die parlamentarische Demokratie verteidigen. Ich glaube, das ist im Augenblick die Auseinandersetzung.
Aber es muss natürlich eine stabile Regierung werden, die da jetzt zusammengezimmert wird. 65 Regierungen hatte Italien seit dem Zweiten Weltkrieg. Regierungskrisen sind also nichts Neues in Rom. Bei der aktuellen atmet die EU aber trotzdem auf.
Ja, diese Krise ist schon was Besonderes und es wird sich auch zeigen müssen, ob diese Regierung auch zusammenarbeiten kann. Man wird es ziemlich schnell sehen können beim Thema Migration. Das Thema Migration ist das Thema, das Salvini groß gemacht hat und ist gleichzeitig das Thema, an dem sich die EU bis heute auf nichts einigen kann. Das sieht man dann jedes Mal, wenn ein Schiff kommt mit ein paar Dutzend Migranten und Flüchtlingen an Bord, gibt es einen Streit, wer die jetzt abnimmt. Und die neue römische Regierung wird da Antworten finden müssen auf dieses Thema, aber sie kann sie nicht finden, ohne auch Unterstützung aus Brüssel zu bekommen. Ich glaube, Brüssel hat schon verstanden, dass diese Regierung eine europafreundliche Regierung ist und dass man dieser Regierung auch entgegenkommen muss beim Thema Migration, aber auch beim Thema Haushalt und Haushaltsdefizit. Ich habe den Eindruck, dass in Brüssel auch vor dem Hintergrund des Brexits und Johnson seiner letzten Schachzüge schon begriffen wird, welche Stunde hier geschlagen hat. Und dass es hier um einen Abwehrkampf eigentlich geht gegen Leute, die die parlamentarische Demokratie außer Kraft setzen möchten.
Aber Herr Ladurna, kreative Auslegung und freie Interpretation der politischen Regeln gibt es ja in Italien schon länger, konnte schon bei anderen prominenten Politikern beobachtet werden, wie bei Berlusconi, bei Renzi, bei Grillo auch. Also es gehört einfach zu den populistischen Strategien dazu, oder?
Ja, es gehört dazu und Salvini ist ja jetzt einfach, sagen wir, der letzte und erfolgreichste Populist. Sie haben es ja richtig gesagt, es gab Berlusconi davor, es gab auch einen Sozialdemokraten Renzi davor. Alle diese Leute, Berlusconi, auch Renzi und Salvini, haben eine Sprache gesprochen, die sagt im Grunde, alles, was mich behindert, möchte ich weghaben. Der Berlusconi wollte keine Richter haben, weil ihn behindert haben. Renzi sprach vom Aufräumen und Wegräumen. Er war aber nie so genau, sagte nie genau, wen er jetzt wegräumen möchte. Und Salvini möchte die ganze Macht haben und das Parlament sollte ihm nie dazwischen reden. Das heißt, wir haben es schon mit einer Kraft zu tun, auch einem politischen Willen, der älter ist als Salvini. Das ist nichts Neues, das ist richtig. Aber was neu ist, wir haben jetzt das Beispiel Brexit, wir haben eine wirkliche Neuigkeit in Großbritannien, nämlich die, sage ich mal, Schachmatzzeit des Parlaments, mehr als vorerst, und wir haben eine Neuigkeit, dass Salvini bei Umfragen bei fast 45% lag bis vor kurzem. Neu ist also die Kraft, die hinter diesen Populisten steckt, die sind in den letzten Jahren stärker und stärker geworden und sitzen jetzt mitten in diesem System und versuchen, das lahmzulegen. Das ist, glaube ich, die Neuigkeit.
Die Demokratie dehnenden Politikern in den Mitgliedsländern der EU und wie Brüssel damit umgeht. Ulrich Ladurna für die Zeit in Brüssel. Dankeschön. Tea Time bis Oktober. Zwangspause als politische Strategie, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal hoch die Tassen. Dieses Mal eine Tasse Tee nach englischem Ritual, aber in China. Vielleicht hat ja Boris Johnson auch gen Osten geblickt, als er das Parlament so mal eben entmachtete.
Ich hatte zwar viel an meinen englischen Bekannten auszusetzen, ich gewann sie aber trotzdem lieb. Und nie kam ich ihnen näher, als wenn wir in dem kleinen Esszimmer saßen und Tee tranken. Das Zimmer war mit hässlichen englischen Möbeln ausgestattet, die man bei Trödlern in Shanghai zusammengekauft hatte. Die Teestunde aber war echt englisch und hätte in jeder braven, kleinbürgerlichen Familie in London oder Glasgow stattfinden können. Der rechteckige Tisch war mit einem festen Leintuch gedeckt und darauf standen versilberte Schüsseln mit heißen schottischen Hafermehlkuchen, australischer Butter und Erdbeermarmelade von Cross & Blackwell. Wir bekamen starken, schwarzen, indischen Tee, zuverlässige Empire-Ware, der mit Rohrzucker und richtiger englischer kondensierter Milch angereichert wurde. Der Herd war mit einem Kaminsims und einem hässlichen Aufbau von geschnitzten Regalen umgeben, der bis zur Decke reichte, und jedes Regal war mit Nippes oder bemalten Glassachen überfüllt. Sie stammten nicht etwa aus China, sondern von den gesegneten britischen Inseln. Grüße aus Brighton in Gold auf rosa Glas oder herzliche Grüße aus Dundee. Es war recht scheußlich, aber es war auch warm, gemütlich und freundlich. Und diese sonderbare Mischung gefiel mir. Nach dem heißen Kuchen gab es frischen Pfundkuchen oder englischen Rosinenkuchen und immer weiter Tee, Tasse auf Tasse. Die behäbige schottische Mutter präsidierte und unablässig ging ihr beim Einschenken und Zuteilen das Mundwerk. Sie sprudelte wahrhaftig keine tiefen Weisheiten und geistreichen Bemerkungen heraus, sondern redete so einfach daher wie eine Putzfrau. Aber es war lustig und nett. Und dieser gute englische Tee wurde in einer kleinen Küche von einem mageren Chinesen zubereitet, der die Mäkeleien seiner ausländischen Herrin überlebt hatte und sich damit tröstete, dass er sie beim Einkaufen tüchtig übers Ohr hieb und inzwischen so gut kochen lernte, dass er, als die Weißen nach England zurückkehrten, sofort eine Stelle als Koch bei einem berühmten General fand, der eine Vorliebe für europäische Küche hatte.
Tea Time mit Pearl S. Buck. Wir trinken später noch einmal Tee. Tea Time bis Oktober haben wir heute getitelt und beschäftigen uns mit der britischen Zwangspause, HR2, der Tag. Vielleicht war Boris Johnson ja mal ein ganz netter, gemütlicher Charakter, ein richtig netter Typ zum Tee trinken. Zugegeben, das ist schwer vorstellbar, wenn man den polternden, zerzausten Machtpolitiker dieser Tage beobachtet. Der alltägliche politische Wahnsinn kann aber durchaus Metamorphosen zur Folge haben. Menschen verändern sich. So auch Birgitte Nyborg. Sie ist die fiktive dänische Premierministerin in der Erfolgsserie Borgen, die politische Strategiespiele mit medialer Begleitmusik wunderbar unterhaltend aufbereitet. Ulrich Sonnenschein über die Serie und die Entwicklung, die die Protagonistin im Laufe der Folgen nimmt.
Wir sind hier mittlerweile schon alle sehr professionell. Wir kennen die Fragen im Voraus. Sie sind mit den Journalisten abgesprochen. Wir erhalten jeden
Das ist
Tag
wirklich nicht abgesprochen. Kathrine, das ist keine vorbereitete Rede. Das ist improvisiert, was sie da abfeuert.
Und all das machen wir, um den richtigen Punkt zu treffen. Sicher steht mein Berater, mein Spin-Doktor, jetzt da draußen und bekreuzigt sich, weil ich mich nicht an meine Rede halte. Es beunruhigt ihn sicher auch, dass ich nicht das vorgesehene Kleid anhabe. Aber leider passt es mir nicht, weil ich in der letzten Zeit zu dick geworden bin.
So treffen wir auf Birgitte Nyborg, die erste Premierministerin Dänemarks. Sie ist gewandt, attraktiv und ebenso überzeugt wie überzeugend. Akademikerin, Anfang 40, zwei Kinder und mit einem Mann verheiratet, der seine beruflichen Wünsche für die politische Karriere seiner Frau zurückstellt. Als sie die Wahlen gewinnt, weiß sie noch nicht, was Politik mit einer Idealistin macht.
Ich bin Politikerin geworden, weil ich zu wissen glaubte, wie man die Welt gestalten kann. Und das glaube ich immer noch.
Borgen, zu Deutsch Burg, zeigt Politik als eine Festung mit dicken Mauern nach außen und eigenen Gesetzen im Inneren. Die Serie blickt in das unbekannte und schon dadurch faszinierende Geschehen. In der dänischen Umgangssprache steht Borgen für Schloss Christiansborg, gleichermaßen Sitz des dänischen Parlaments wie des Regierungschefs und des obersten Gerichtshofs. Dass dort eine Birgitte Nyborg Einzug hält, selbst ein Bollwerk bester Absichten, ist Teil der subkutanen Ironie, die diese Serie auszeichnet. Am Schluss ist sie geschieden, krebskrank und Vorsitzende einer neuen, ganz anderen Partei.
Das beste Wort für Demokratie ist Gespräch. Wir, die neuen Demokraten, kämpfen dafür, dass wieder Gespräche geführt werden.
Serien wie Die Iden des März, House of Cards, West Wing oder The Newsroom haben die Verflechtungen von Politik, Journalismus und gesellschaftlicher Wirklichkeit in den USA vorgeführt. Mit Borgen ist endlich eine europäische Serie auf dem Markt, die unseren Erfahrungen viel näher kommt als die amerikanischen Visionen. Dem Mythos des Weißen Hauses steht die kleine Schaltzentrale eines im Weltzusammenhang unbedeutenderen Players entgegen und offenbart die Mechanismen der Politik auf ebenso alltägliche wie hochspannende Weise.
Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass wir jetzt Gegner sind. Ich versichere Ihnen, ich liefere Ihnen einen erbitterten Kampf.
Koalitionsgeschacher, Zuwanderungspolitik, Reichtumsschere, Autobahnausbau, Rentenkürzung, Entwicklungshilfe, Auslandseinsätze, die Themen sind wohl bekannt. Erhellend ist der Umgang mit ihnen. Zwischen der Premierministerin, ihrem Spin-Doktor und einer jungen Journalistin wird der Ehrgeiz einer politischen Aufrichtigkeit zerrieben und bereits nach 100 Tagen wendet sich Birgitte Nyborg mit einer Lüge an ihre Wähler. Nach und nach opfert sie Ideale, Freunde und Familie. Am Schluss ist sie ebenso kalt und unnahbar wie ihre verhassten Vorgänger.
Sie haben sich nach der Niederlage gegen Hesselbo aus der Politik zurückgezogen. Was würden Sie als Premierministerin machen?
Ich antworte prinzipiell nicht auf hypothetische Fragen.
In der dritten und letzten Staffel der Serie kommt eine in der freien Wirtschaft gestählte und machthungrige Birgitte Nyborg zurück in die Politik. Sieht man sie in der ersten Staffel aus den richtigen Gründen nach der Macht greifen, in der zweiten aus den falschen Gründen an ihr festhalten, so ist sie jetzt eine Frau, die ohne diese Macht nicht mehr leben kann. Mit ihr aber auch nicht. Borgen zeigt in einer erfundenen Geschichte das wahre Gesicht der Politik. Und so fasziniert die Serie beide Seiten. Die, die Politik lieben und Borgen dafür abscheulich finden. Und die, die Politik abscheulich finden und Borgen gerade deshalb lieben.
Ulrich Sonnenschein über Borgen, die dänische Kultserie, die politische Strategien und menschliche Veränderungen am Beispiel einer dänischen Premierministerin erzählt. Von der Idealistin zur Machtpolitikerin. Alle drei Staffeln sind übrigens online in der Arte-Mediathek zu sehen. Dr. Hajo Schumacher hat sich als Politikwissenschaftler unter anderem mit den Führungsstrategien Merkels beschäftigt. Guten Tag, Herr Schumacher.
Schönen guten Tag.
Hat auch Merkel ihre politische Strategie und sich selbst über die Jahre verändert?
Ja, natürlich. Wobei man sagen muss, dass sie als gelernte Physikerin erstens und zweitens auch als, ich sag mal, gestandene Frau im damals DDR-Wissenschaftsbetrieb schon ganz gut vorbereitet war. Aber sie hat natürlich damals als Umweltministerin, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, da ging es tatsächlich, damals war es nicht der Klimawandel, sondern Ozon-Sommersmog, da wollte sie irgendeine, glaube ich, einen Gesetzentwurf durchs Kabinett bringen, konnte sich nicht durchsetzen. Helmut Kohl hat das, glaube ich, einmal so unwirsch abgebügelt. Und da hat sie tatsächlich im Kabinett geweint. Und damals muss man sich das alles noch ein bisschen maskuliner vorstellen, ein bisschen sehr viel maskuliner vorstellen als heute. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen der weißen alten Männer, so von wegen, die Memme und die kann nichts ab und sowas. Und daraus hat sie unfassbar viel gelernt. Und das gehört ja zum Machtsystem Merkel dazu, so Fehler möglichst nicht so häufig zu wiederholen. Und inzwischen fragen sich alle ganz betreten, so weint die Kanzlerin eigentlich heimlich.
Sowas wie jetzt in London, das kann ja bei uns nicht passieren. Das ist auch einfach verfassungsrechtlich bei uns nicht machbar. Was ja nicht heißt, dass nicht auch Frau Merkel und ihre Partei gelegentlich die Opposition ausschaltet. Was sind da die Strategien?
Also die einfachste Strategie ist eigentlich immer, die Opposition zu kaufen. Wobei Opposition, bei uns ist das ja alles ein bisschen komplexer. Wir haben auf der einen Seite zwar den Bundestag, aber wir haben ja ganz häufig auch den Bundesrat. Und da sind ja zum Teil ganz andere Mehrheiten, auch ganz andere Interessen. Also die Küstenländer, egal ob die jetzt rot, schwarz, gelb oder grün regiert sind, haben vielleicht eher ähnliche Interessen als die Südländer oder sowas. Da sind dann politische Farben gar nicht so wichtig. Das heißt, das ganze Spiel ist deutlich komplexer als in Großbritannien. Und man kennt diese Mobiles, die früher in den 80er oder 70er Jahren so unter der Decke hingen, die so ganz fein austarierte Gewichte waren. Und wenn man sich vorstellt, auf jedem dieser Platten steht ein Schachbrett. Das ist so ein bisschen das deutsche System. Und man muss die Schachfiguren so bewegen, dass es da nicht zu Ungleichgewichten oder schiefen Ebenen kommt. Das ist also deutlich virtuoser. Dieses, ich sag mal, Burschikose, um nicht zu sagen Hooliganeske, was Donald Trump und auch Boris Johnson auszeichnet, das ist in Deutschland so nicht möglich. Natürlich Weimarer Verfassung, die Eltern des Grundgesetzes haben da so viel Checks, Balances und Gegengewichte eingebaut. Das geht nicht so einfach. Das heißt, der Zwang zum Verhandeln findet eine Lösung. Und wir kennen das ja alle, die Nachtsitzungen im Vermittlungsausschuss, wenn sie dann morgens um 4 mit roten Augen da rauskommen und Heureka. Das ist eine bundesdeutsche Spezialität, die historisch bedingt ist.
Aber Pausen, Überraschungen, Ablenkungsmanöver gibt es durchaus auch?
Absolut, absolut. Ich meine, ich weiß noch hier so, Gerhard Schröder damals mit Finanzminister Hans Eichel hat im Bundesrat brauchte der eine Mehrheit für seine Steuerreform und hat dann den CDU-regierenden Bürgermeister hier damals Eberhard Diebken aus Berlin rausgekauft, auch in seiner hektischen Sitte, hat ihm einfach noch ein paar Millionen für Kulturförderung rübergeschoben, was für eine chronisch klamme Stadt für Berlin natürlich der Hammer ist. Das ist durchaus elegant. Frau Merkel ist ja dann auch immer so schlau, einfach mal nichts zu machen und auch gar nichts zu versprechen, nur mal ein bisschen abzuwarten. Ein Stil, den man sich bei Boris Johnson, Donald Trump überhaupt nicht vorstellen kann, dieses Zuwarten. Das war bislang immer sehr erfolgreich. Ich meine, hey, 4 Legislaturperioden sprechen für sich.
Und dem einen oder anderen hat sie da auch schon mal eine Zwangspause verordnet, der ihr irgendwie zu nahe gekommen ist, wie zum Beispiel Herrn Oettinger.
Ja, und das ist der ganz große auch stilistische Unterschied. Ein Donald Trump, und da merkt man auch die Fernsehvergangenheit dieses Mannes, auch die Serienvergangenheit, der inszeniert Regieren wirklich in einer täglichen Folge, in einer täglichen Serienfolge, unser Donald. Ja, und in jeder Folge muss es ein Drama geben, eine Romanze, ein neues Chaos, eine Kriegsdrohung, also irgendetwas. Das heißt, die Versuchung, permanent neue Feuerchen anzuzünden und Abkommen aufzukündigen, wie mit dem Iran zum Beispiel, oder jetzt eben Boris Johnson einfach mal am Parlament vorbei. Also dieses Krawallige ist Bestandteil des Stils und führt dann aber auch zu so paradoxen Erfolgen. Ja, also die europäischen Außenminister haben seit einem Jahr versucht, dieses Iran-Abkommen irgendwie so ohne die USA dahin zu dengeln. Auf einmal marschiert der iranische Außenminister in Biarritz ein und sagt, ach komm Donald, lass uns mal ein Käffchen trinken. Das heißt also, dieser Hooligan-Stil wird durchaus auch belohnt und ich würde nicht ausschließen, dass auch Boris Johnson belohnt wird, indem er diesen knallharten Brexit-Kurs jetzt wirklich bis zum 31. Oktober fährt, in der Hoffnung, dass Brüssel dann doch noch weich wird, Geständnisse macht, was Irland den Backstop angeht und sowas. Frau Merkel mit ihrem doch eher protestantischen Bescheidenheits- und Zurückhaltungsgestus, die würde das ganz fürchterlich finden, so als Großwildjägerin mit der Flinte auf dem Nashorn zu stehen, die killt eher leise.
Aber sie killt auch. Also Machtpolitikerin ist sie ja durchaus auch. Das klingt fast so ein bisschen so, als würde das in Deutschland dann nicht gehen, wenn Sie so von Trump und Johnson
sprechen. Sagen wir mal so, es hat ja Versuche gegeben. Ja, wir hatten ja durchaus Krawallpolitiker. Roland Koch war einer von denen, der es versucht hat, wir wissen damals den Doppelpasswahlkampf in Hessen. Oder auch Horst Seehofer hat es noch vor einem Jahr versucht, mit seinen eigenmächtigen Grenzschließungen und so. Also so Bonsai-Trumpisch daherzukommen. Und es ist halt fürchterlich gescheitert, weil er es nicht zu Ende gedacht hat. Und der Seehofer will in Wirklichkeit auch nur kuscheln. Der ist das nicht, dieses Harte, was er vorgibt zu sein. Und da hat es ja nicht mal geklappt, den Maaßen als Staatssekretär zu installieren. Das zeigt einfach auch, wie wenig Macht dann am Ende so ein Minister in Deutschland hat. Gut, jetzt haben wir den Maaßen als Cavaliero an der konservativen Front. Mal gucken, was das noch wird.
Die politischen Strategien der deutschen Politiker. Der Politikwissenschaftler Dr. Hajo Schumacher, danke für das Gespräch. Tea Time bis Oktober. Zwangspause als politische Strategie der Tag in HR2 Kultur.
Mir gegenüber auf einem weichen Rasen saß ein riesiger Engländer in Hemdsärmeln, eine Leinenmütze über dem roten Gesicht. Neben ihm hechelte ein Hund. Der Rasen war smaragdgrün, das Hemd des Engländers gelb, sein Haus weiß, sein Dach rot, sein Himmel blau. Bestimmt wartete er auf seinen Tee. Aus dem Haus waren das fröhliche Klirren von Porzellan, die murmelnden Stimmen von Frauen und das muntere Gehopse eines Kindes zu hören. Der Engländer kratzte sich am Kopf, ließ die riesige Zeitung sinken und blies Luft aus. Er und seine importierten Narzissen und Krokusse wirkten wie eine riesige Reklame, ausgeschnitten und an den Himmel geklebt. Stolz ließ er den Blick auf den Blumen ruhen. Erinnerung ohne Trauer. Eine Glastür ging auf und eine blonde Frau im Leinenkleid und einem Pullover darüber erschien mit einem riesigen Tablett. Das Silber, eine neue Farbe, blinkte in der Sonne. Der Mann beugte sich vor, schluckte ein paar Mal. Ein Kind rannte den Kiesweg entlang, ein kleines, rosiges Mädchen mit Zöpfen und Sommersprossen. Das Tablett machte ein munteres Geräusch auf dem Gartentisch. Man konnte den knusprigen Toast sehen, die Marmelade im Glas, den dünnen Dampf aus der Teekanne. Bei jedem Geräusch lief einem das Wasser im Mund zusammen. Sorgsam arrangierte die Frau die Tassen. Sanft glitt ein Messer durch die Butter, und bald, oh bald, würden die Toastscheiben vor Silberfett glänzen. Der Löffel grub sich in die rote Marmelade und strich sie sorgfältig auf den Toast. Der Tee machte ein kleines gluckerndes Geräusch, als er in die Tasse floss. Man konnte hören, wie der Toast zwischen den Zähnen krachte. Ihre Körper entspannten sich, als sie sich der Lust des Teetrinkens hingaben.
Noch einmal ein Teepäuschen, diesmal mit George Tabori. HR2 der Tag, heute mit Tea Time bis Oktober. In Großbritannien gibt es keine niedergeschriebene Verfassung, nur ungeschriebene Regeln. Das Parlament, das eigentlich als Mutter aller Parlamente gehandelt wird, hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Und das geht in einer Zwangspause nicht. Auch wenn es hierzulande natürlich politische Spielchen gibt, wir haben eine Verfassung, die das nicht zuließe. Herr Fried Münkler, Professor für politische Theorie an der Humboldt-Uni Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Zeigt das Geschehen in London die Wichtigkeit einer definierten und auch schriftlichen Verfassung für eine funktionierende Demokratie?
Jedenfalls für eine, die Spielregeln sehr viel schärfer erfasst und die dem Premierminister nicht so große oder dem Kanzler nicht so große Spielräume lässt, seine eigenen Strategien zur Geltung zu bringen. Da kann man sagen, ja, dafür braucht man eine geschriebene Verfassung, die das festlegt und bei Streitigkeiten notfalls dann ein Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheidet. Das heißt aber natürlich, dass die Spielräume der Politik sehr viel enger und kleiner und überschaubarer sind.
Das Prinzip ungeschriebene Regeln war ja eigentlich durchaus auch bewundert worden. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was Johnson dort macht mit diesem Coup, scheinen sie doch in Krisen nicht zu funktionieren. Vielleicht solange man nicht so fahrlässig damit umgeht?
Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, die Regelstruktur ist halt flexibler bei einer ungeschriebenen Verfassung. Sie hat höhere Interpretationsspielräume für diejenigen, die am politischen Spiel, sprich Machtkampf, beteiligt sind. Und sie belässt in höherem Maße das Ergebnis in den Händen der gewählten Politiker. Während in Deutschland, wo wir ja ein doch tief sitzendes Misstrauen gegenüber freihändigen Spielen haben, mit Grund, dem Verfassungsgericht, also im Prinzip professionellen Juristen, einer relativ große Macht, ich will nicht sagen unverhältnismäßig große Macht, aber doch relativ große Macht, dann zugestanden wird. Und solange dessen Entscheidungen gewissermaßen für die große Mehrheit der Bevölkerung akzeptabel ist, gibt das auch keinen Ärger. Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass in einer vergleichbaren Situation eine Entscheidung von Leuten, die aus dem Parlament heraus gewählt worden sind, obendrein auch noch qualifizierte Mehrheit brauchen, die aber sich eigentlich nie dem Volk zur Wahl gestellt haben, auch zu einer Demokratiekrise führen kann. Das heißt, sozusagen die Vorzüge und Nachteile beider Formen, die stellen sich erst in der konkreten Situation heraus. Und im Augenblick, also in den letzten 3 Jahren, zeigen sich doch sehr viele Probleme der britischen parlamentarischen Ordnung. Mhm.
Nun ist das eine ja diese, ich sag mal, Dehnung der demokratischen Regeln. Das andere ist, dass es eine Form von Ruhestandsschickung ist. Also man macht einfach das Parlament mal zu, schickt die Leute nach Hause. Das wiederum ist historisch durchaus schon häufiger vorgekommen.
Ja, also wenn wir in die Frühgeschichte der Parlamente gehen, bevor sie formalisiert worden sind und in gewisser Hinsicht das Gegengewicht zur Regierung in der Form Legislative und Exekutive dargestellt haben, kann man sagen, waren Parlamente so etwas wie der Ausschuss der Steuerzahler oder jedenfalls der besitzenden Klassen. Und wenn die Abschöpfung von Mehrprodukt, also das Einziehen von Steuern, verändert werden soll, waren seit der Magna Carta in England diese Parlamentarier gefragt und mussten dem zustimmen. Und es gab eine Neigung von Königen am Parlament vorbei, Sondersteuern begründet mit Ausnahmesituationen zu machen und das Parlament nicht einzuberufen. Das heißt, dem Parlament auch nicht die Möglichkeit zu geben, dagegen zu intervenieren. Das spielt in der Vorgeschichte der beiden Revolutionen von 1640 folgende und 1688 gerade in England eine große Rolle. Und solche Machtkämpfe können dann relativ leicht eskalieren und werden außerhalb der Regeln mit bewaffneten Kräften ausgetragen. Und der von 1640 endet damit, dass Karl dem I. der Kopf vor die Füße gelegt wird.
Das sind dann Strategieinstrumente absolutistischer Herrscher, Herr Münkler, die, wie Sie das gerade geschildert haben. In aller Grausamkeit will das Herr Johnson so sicher nicht, aber er beruft sich darauf und folgt dem im Prinzip. Wenn man das, Sie haben ja eben gesagt, auch ungeschriebene Regeln haben durchaus ihre Vorteile. In guten Zeiten, in ausgeruhten Zeiten kann man damit eigentlich mehr erreichen. In der Wirtschaft wird das ja auch hoch gelobt, wenn Leute out of the box denken, also Ideen jenseits der Konventionen entwickeln, gestalten. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie das zurzeit einige Politiker tun, international auch bei Regierungschefs zu sehen, ist das irgendwie vielleicht auch eine ansteckende Erscheinung, sage ich mal vorsichtig, dass man einfach mal schaut, wie weit kann ich die Demokratie denn in verschiedene Richtungen ausnutzen?
Also wenn man Demokratie beschreibt als eine Form der Entschleunigung von Entscheidungen, insofern eine Entscheidung im Parlament kontrolliert wird, ein Gesetz dreimal durch das Parlament muss und so weiter und so weiter, es dann noch juristische Einspruchmöglichkeiten gibt, gibt es natürlich auch einen Überdruss an solchen Verfahren in der Bevölkerung, wenn die glaubt, es muss etwas mal zügig gemacht werden, nicht? Und dann schaut man, weil Sie Ansteckung gesagt haben, mit einem gewissen Neid, na, die ganze Zeit auf China, wo viele Dinge sehr zügig über die Bühne gehen,
oder Putin,
etwa Magnetschwebebahn bauen. Oder man schaut auf Putin, wo man einfach mal so zack die Krim einkassieren kann und derlei mehr. Und hat keinen Blick mehr für die Grundidee der Demokratie, Entschleunigung zwecks Fehlervermeidung. Und das ist etwas, was wir jetzt bei Boris Johnsons entschlossenem Vorgehen, das vermutlich auch in Teilen der britischen Bevölkerung große Zustimmung erfährt nach der langen Hängepartie mit Theresa May und derlei mehr, auch beobachten kann. Das kann natürlich alles furchtbar daneben gehen. Und möglicherweise wird nach einem katastrophalen Ausgang dieses Prozesses, also wenn ich mal etwas flapsig sage, wenn Großbritannien zu einer Kolonie der amerikanischen Großkonzerne geworden ist, man sagen, ach, diese alte Form der Demokratie von Entscheidungsentschleunigung zwecks Fehlervermeidung hat doch viel für sich, nicht? Und man wird also zu diesem Verfahren zurückkehren. Aber im Augenblick sind gewissermaßen die wilden Männer, die als die großen Macher auftreten, durchaus en vogue.
Entschleunigung zwecks Fehlervermeidung, das ist das Prinzip Demokratie und es hat auch seinen Sinn, sagt Herr Fried Münkler, Professor für politische Theorie an der Humboldt-Uni Berlin. Vielen Dank. HR2, der Tag. Wir beschäftigen uns mit der Zwangspause. Es könnte eine schlimme Pause werden, die vom britischen Premier verordnete Zwangspause für das Parlament. Schon jetzt sorgt sie für Tumulte und in der Folge, davon haben wir gehört, könnte es Ende Oktober zum harten Brexit kommen, mit unabsehbaren Folgen, nicht nur für Großbritannien. Unseren Kollegen Thorsten Schweinhardt bringt Johnsons Coup trotzdem auf Ideen. Wem noch könnte man mal eine Pause verordnen? Wen wenigstens mal für eine bestimmte Zeit in die Wüste schicken?
Politiker in die Zwangspause zu schicken, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Donald Trump zum Beispiel. Wenn der nicht das bekommt, was er will, schickt er ja auch gleich den ganzen Staatsapparat der USA in die Pause, in den Shutdown. Da wäre es nur konsequent, man würde auch Herrn Trump ab und an einfach mal runterfahren. Oder wenigstens seinen PC. Noch eine Kurznachricht auf Twitter, damit jeder Bescheid weiß, dann Stecker raus und nichts wie ab in den Urlaub. Wie wär's zum Beispiel mit Grönland? Oder nehmen wir Brasiliens Präsident Bolsonaro. Der wirkt in letzter Zeit extrem pausenbedürftig. Und Pause machen kann doch so einfach sein. Wie wäre es zum Beispiel mit Waldbaden? Ein ausgedehnter Spaziergang im Regenwald wirkt harmonisierend auf Körper und Geist. Da man dazu aber idealerweise noch ein bisschen Wald braucht, wäre es gut, wenn Herr Bolsonaro seine Pause nicht mehr so lange aufschieben würde. Generell finde ich, jeder Staat, der über Atomwaffen verfügt, sollte seinen Regierungschef regelmäßig in verlängerte Sommerferien schicken. Am besten ans Meer, auf eine einsame Insel, wo es statt rote Knöpfe nur grüne Palmen gibt. Wellenrauschen beruhigt den Kreislauf und wirkt daher vorbeugend gegen Herzschlag und Erstschlag. Vielleicht wäre es aber auch das Beste, die Menschheit würde mal Pause machen. Pause von sich selbst, kollektiv und ganz global. Pause vom sich gegenseitig umbringen und unseren Planeten gleich mit. Pause vom einander ausbeuten. Pause von Parolen, von Vorurteilen Menschen gegenüber, die man überhaupt nicht kennt. Pause vom pausenlosen Kampf Mensch gegen Mensch, an dessen Ende keine Sieger stehen werden, sondern nur Pausenclowns. Und was machen wir in dieser großen Pause? Naja, wir könnten sie nutzen, um zur Abwechslung mal all das zu genießen, was wir schon haben. Vielleicht nehmen wir aus der Pause dann etwas mehr Wertschätzung mit für unsere Welt und uns selbst. Dann ist möglicherweise auch zukünftig noch etwas da, für das es sich Pause zu machen lohnt.
Thorsten Schweinhardt mit Pausenwünschen. Das war der Tag für heute. Tea Time bis Oktober, Zwangspause als politische Strategie. Es gibt noch Optionen, wie es weitergehen könnte. Die Opposition schläft nicht in Großbritannien. Auch die EU schaut wachsamen Auges nach London, aber es sieht düster aus. Aber eine politische Strategie zu haben, heißt noch nicht erfolgreich zu sein. Das gilt für alle Politiker, wenn sie an die Grenzen der Demokratie gehen oder auch darüber hinaus. So viel ist deutlich geworden. Unsere Sendung können Sie nachhören, wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.